Liebe Gemeinde, wir feiern heute Karfreitag. Wir haben eben in der Lesung, ist nicht an? Ja, ich leuchte zumindest. Wir haben eben in der Lesung aus dem Johannesevangelium den qualvollen Leidensweg Jesu nochmal gehört. Wir erinnern uns daran, wie er gelitten hat, dass er gestorben ist. Und wir haben in dem Geschehen von Karfreitag diesen einen Satz gehört: Es ist vollbracht. Ein Satz, der ja vielen von uns bekannt ist und der aber doch nicht in die Situation hineinpasst. Sicher hätte dieser Satz, es ist vollbracht, gepasst, wenn andere ihn ausgesprochen hätten. Wenn die Soldaten das gesagt hätten, wenn sie gesagt haben, es ist vollbracht, es ist geschafft. Diese Henkersarbeit, dieser undankbare Auftrag der Kreuzigung ist erledigt. Die Verbrecher hängen am Kreuz. Es ist vollbracht. Oder es hätte gepasst, wenn es die religiösen Führer der damaligen Zeit gesagt hätten. Sie hätten sagen können, ja, es ist geschafft, es ist vollbracht. Dieser Wanderprediger aus Nazareth, er ist keine Konkurrenz mehr für uns. Er wird uns mit seinen sonderbaren Lehren und auch mit seinen wundervollen Taten, von denen sie ja wussten, er wird uns nicht mehr demütigen. Es ist vollbracht. Er ist erledigt, er hängt endlich am Kreuz. Und es hätte auch gepasst, wenn es die politischen Führer damals gesagt hätten. Dieser Jesus wird uns keinen Aufstand mehr machen. Vor ein paar Tagen ist er noch in Jerusalem glorreich eingezogen. Er wurde gefeiert vom Volk, hat für Tumult gesorgt im Tempel. Aber vor ihm müssen wir jetzt keine Angst mehr haben. Durch ihn wird es zu keiner Revolte mehr kommen. Es ist vollbracht. Er ist am Kreuz. Er ist erledigt. Aber dieser Satz, der im Griechischen gar kein ganzer Satz ist, sondern nur ein einziges Wort, dieser Ausspruch, der kommt ja nicht von den Soldaten, er kommt auch nicht von den religiösen oder politischen Führern der damaligen Zeit, sondern dieser Ausruf, es ist vollbracht, kommt von dem Mann, der am Kreuz hängt. Jesus Christus sagt im letzten Moment vor seinem Tod, es ist vollbracht. Da stellt sich einem doch die Frage, wie kann es sein? Wie kommt Jesus dazu, das in der Situation zu sagen? So kurz vor dem Tod, da erwartet man noch einen anderen Ausruf. Vielleicht ein, es ist vorbei. Ich bin am Ende, ich bin gescheitert. Es war umsonst. Hier stirbt jemand kläglich und qualvoll am Kreuz. Es ist der Punkt, wo deutlich ist, die Mission dieses Menschen ist vorbei, das Leben ist aus. Es ist nicht die Zeit, wo man sagen kann, es ist vollbracht, geschafft, das Ziel ist nicht erreicht. Aber wie kommt es, dass Jesus das sagen kann? Uns muss doch klar sein, das Kreuz, das war ein brutales Folterinstrument. Es diente zur Abschreckung und zur Bestrafung schlimmster Verbrechen. Es ist der Ort der endlosen Strafe, der Ausweglosigkeit, der Verspottung, des qualvollen Todes. Vor der Kreuzigung, da mussten die Verurteilten den Querbalken an den Ort der Hinrichtung selber tragen und dann wurden sie mit Nägeln ans Kreuz gehauen. Da hingen sie, bis der Tod eingetreten ist und das konnte richtig lange dauern. Währenddessen wurden sie noch verspottet, auch gefoltert, bis sie schließlich gestorben sind, qualvoll. Bei Jesus kommt ja hinzu, dass er nicht erst am Kreuz verspottet wurde, sondern das, und das war gar nicht üblich damals, dass er schon vorher, schon nach seiner Festnahme von den Soldaten verspottet wurde. Sie haben ihm einen roten Mantel übergehängt, sie haben sich über ihn lustig gemacht, ihm eine Dornenkrone aufgesetzt, ja, ihn belächelt dafür, dass er als König der Juden bezeichnet wurde, dass er sich selbst auch so betitelt hätte. Sie gaben ihm einen Stab in die Hand, dass er aussah wie ein König mit einem Zepter. Aber dann nahmen sie den Stab aus seiner Hand und schlugen ihn damit. Und die Folterung, die Jesus erlitten hat, sie musste so heftig sein, dass er nachher den Querbalken selbst nicht mehr tragen konnte, weil er keine Kraft mehr hatte. Und er brauchte Hilfe, um überhaupt an den Ort der Hinrichtung zu kommen. Wenn wir uns das so überlegen, wenn wir das nochmal Revue passieren lassen, was ist da passiert? Und dann treffen wir auf diese Worte, es ist vollbracht. Da fragen wir uns doch, wie passt das zusammen? Wie kann das sein? Und ich habe gemerkt, hier kommt eine ganz große Diskrepanz zum Ausdruck. Das ist die Realität Gottes und das, was für uns Menschen ersichtlich ist, das scheint doch gar nicht zusammenzupassen. Der Ausruf Jesu widerspricht unserer menschlichen Wahrnehmung der Situation. Das kann man nicht fassen, das ist nicht normal, das kann man nicht nachvollziehen. Das passt einfach nicht. Jeder hatte doch erwartet, dass jetzt deutlich wird, dass dieser Jesus tatsächlich gescheitert ist. Egal, was er vorhatte, jetzt am Kreuz, da muss er doch einsehen, dass er nicht den Sieg errungen hat, sondern dass er verloren hat, dass es vorbei ist. Aber was Jesus in dieser Situation sieht und wahrnimmt und was wir als Menschen da sehen und lesen, das sind zwei Welten, die nicht zusammenpassen. Und ich glaube, diese Diskrepanz im Leben von Jesus hat die Menschen schon vorher immer wieder herausgefordert. Die Menschen hatten ein bestimmtes Bild von Jesus, von ihm, dem Messias, dem Retter. Aber das, was Jesus lebte und lehrte, das hat nicht mit ihren Erwartungen zusammengepasst. Ganz deutlich wird das bei Judas. Judas hat Jesus verraten, weil er irgendwann, wir wissen nicht genau wann, aber irgendwann ist Judas an den Punkt gekommen, dass er nicht mehr mit diesem Jesus mitgehen konnte. Judas, er hatte den Nachnamen Iskariot. Das deutet darauf hin, dass Judas sehr wahrscheinlich zu einer Gruppe gehört hat, die sehr stark nationalistisch geprägt war. Judas war Teil von einer Gruppe, die unbedingt die Unabhängigkeit von Israel wollte, die sich lossagen wollten von der Macht der Römer. Vielleicht hat Judas deshalb all seine Hoffnung auf Jesus gesetzt, weil er sagte, dieser Jesus, das ist doch der neue König, der uns endlich befreit von den Römern. Aber irgendwann, da wird es ihm deutlich geworden sein, vielleicht an Palmsonntag, wo er schon große Hoffnung hatte, dass das der Zeitpunkt ist, wo Jesus seine Herrschaft antritt und die Römer vom Thron stößt und Judas erst mit vorne mit dabei. Aber dann in den weiteren Tagen, da wird für ihn immer klarer geworden sein, dass es nicht so eintritt, wie er erhofft hat. Dass seine Hoffnung auf die Befreiung von den Römern nicht von Jesus durchgesetzt wird. Vielleicht war Judas auch einfach sehr geldgierig. Es gibt diese Erfahrung vorher, wo Jesus mit kostbarem Öl gesalbt wurde und Judas sagt dann direkt, was ist das für eine Verschwendung? Wie kann diese Frau das machen? Wir könnten das Öl verkaufen, das Geld den Armen geben. Und der Evangelist Johannes erklärt aber dann später, es ging Judas nicht um die Armen, sondern Judas war der Kassierer, er hatte andere Pläne mit dem Geld. Und ich denke, Judas wird im Laufe der Zeit festgestellt haben, mit Jesus unterwegs zu sein. Das bedeutet nicht nur, dass er nicht unabhängig von den Römern wird, sondern nein, er wird auch nicht reich werden. Die Erwartungen, die Judas an Jesus hatte, sie fallen wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Und ich weiß, mit Judas will sich niemand gerne vergleichen. Mit ihm, mit dem Verräter, der Jesus eigentlich den Tod gebracht hat, mit ihm identifizieren wir uns nicht gerne. Und doch glaube ich, dass im Leben von Judas genau diese Herausforderung deutlich wird, vor der wir doch alle stehen. Denn die zentrale Frage ist, was machst du, wenn Gott nicht so handelt, wie du es von ihm erwartest? Was mache ich, wenn Gott meine Hoffnung nicht erfüllt? Was mache ich, wenn das Gebet und wenn der Wunsch, den ich habe, nicht eintrifft? Wenn Gott ihn nicht erfüllt, so sehr ich ihn auch bitte, darum flehe und darauf hoffe. Wenn Gott nicht so handelt, wie ich eigentlich denke, dass er handeln müsste, was tue ich dann? Judas entschied sich, seine Hoffnung nicht mehr auf Jesus zu setzen. Ihm wurde deutlich, dieser Jesus, er führt mich nicht dahin, wo ich eigentlich hin möchte und deshalb verrät er ihn. Er bekommt dafür Geld, aber er bemerkt dann sehr schnell, dass seine Entscheidung doch eine schlechte Entscheidung war. Er bringt das Geld irgendwann zurück in den Tempel, das schlechte Gewissen plagt ihn. Er merkt, Geld ist bei weitem nicht alles, aber auch davon wird sein Gewissen nicht frei. Und Judas sieht keinen anderen Ausweg, als dass er sich selbst das Leben nimmt. Judas nahm erst das Leben selbst in die Hand. Er entfernte sich aus der Nachfolge Jesu, um sein Leben dann doch ganz aufzugeben. Judas scheiterte an dieser Diskrepanz zwischen seinen Erwartungen, seinen Hoffnungen und Vorstellungen und der Realität, die Jesus Christus mitgebracht hat. Und ich glaube, das Handeln von Jesus, das war nicht nur für Judas unverständlich. Das kennen wir doch auch. Und auch damals war es den Menschen vor Augen. Besonders im Moment am Kreuz, als Jesus sagt, es ist vollbracht. Das konnten die meisten Menschen, die bei der Kreuzigung dabei waren, nicht begreifen. Wie kann Jesus das sagen? Denn klar, wir wissen es heute, 2 Tage später wissen wir, was Sonntag passiert, dass Jesus aufersteht. Aber Jesus sagt ja nicht, hey Leute, wartet mal ab, noch 2-mal schlafen, dann ist es geschafft. Er vertröstet sie nicht auf die Zukunft, sondern im Moment des größten Leidens und der größten Qualen, im Moment der scheinbar größten Niederlage, da sagt er, am Kreuz hängend, kurz vor seinem Tod, es ist vollbracht. Wie kann das sein? Ich glaube, über diese Frage, über diesen Ausruf Jesu, da können wir uns ein Leben lang Gedanken machen. Das ist ein Schatz, wo wir immer mehr entdecken können, je tiefer wir graben. Ich möchte uns heute nur 3 Antworten aufzeigen, warum Jesus es zu diesem Zeitpunkt gesagt hat. Das eine ist, Jesus sagt, es ist vollbracht, weil Jesus aus einem Instrument des Hasses ein Zeichen der Liebe gemacht hat. Das ist vollbracht, weil Jesus am Kreuz zu diesem Zeitpunkt den allergrößten Liebeserweis gebracht hat. Paulus schreibt später in Römer 5, Vers 8, aber Gott hat uns seine Liebe dadurch erwiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und in seinem Buch Das Kreuz, da bringt der Theologe und Autor John Stott das so auf den Punkt, dass er sagt, das Kreuz ist das sichtbare Zeichen der unsichtbaren Liebe Gottes. Wenn du dich fragst, wie kann ich die Liebe Gottes verstehen? Woher weiß ich, dass Gott mich liebt? Dann sind wir eingeladen, schau aufs Kreuz. Schau auf das, was Jesus Christus für dich am Kreuz getan hat. Und ja, ich freue mich riesig auf Sonntag. Ich freue mich darauf, dass wir die Auferstehung feiern. Das ewige Leben. Dass Jesus seine Kraft und die Macht über den Tod hinaus gezeigt hat. Der größte Feiertag des Jahres. Aber Jesu Liebe zeigt sich am Kreuz, im Leiden, im Schmerz. Darin, dass er gesagt hat, es ist vollbracht. Der Liebesbeweis Gottes ist vollendet. Jesu ganzes Leben war geprägt von Liebe, mit der er den Menschen begegnet ist, selbst seinen Feinden. Aber wir wissen, wir können noch so viel über Liebe reden, wir können noch so viel über Liebe predigen, aber welcher Gott gibt sich selbst hin, um uns zu zeigen und unmissverständlich deutlich zu machen, wie sehr er uns liebt. Jesu Leiden, sein Sterben, das Kreuz, das macht Gottes unsichtbare Liebe für uns sichtbar. Das ist das Symbol seiner Liebe. Und das kann ich uns jetzt so sagen, aber dass wir es im ganzen Wesen begreifen, das ist ein lebenslanger Weg. Und da möchte ich zu einladen, immer wieder aufs Kreuz zu blicken, auf das, was Jesus da getan hat, um zu erkennen, um zu verstehen, um zu begreifen, um davon ergriffen zu werden, wie sehr Gott dich und mich liebt, dass er sich aus Liebe am Kreuz hingegeben hat. Das Zweite, was Jesus umwandelt, ist, dass er aus der Höchststrafe, dass er aus der Todesstrafe das größte Zeichen der Vergebung macht. Am Kreuz, da hängen die Menschen, die das, was sie Falsches getan haben, die das nicht irgendwie gut machen konnten. Egal wie hoch ihre Schulden waren, die Strafe, die sie am Kreuz erlitten haben, die konnten sie eben nicht begleichen. Es gab da keine andere Sühnung für. Das Kreuz war ein Zeichen für eine Tat, für die es eigentlich keine Vergebung gibt. Sie müssen sterben, weil ihre Schuld so groß ist. Aber Christus wendet dieses Zeichen um und er macht aus dem Kreuz das großartige Zeichen der Vergebung. Und das völlig unabhängig davon, wie unser menschliches Leben bis dahin aussah oder aussieht. Das bringt Paulus auch auf den Punkt, wenn er in Römer 6, 23 ausführt, der Lohn der Sünde ist der Tod, aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Was wir als Menschen für unsere Schuld verdient haben, durch jeden Gedanken und jede Tat, die sich gegen Gott und auch andere Menschen richtet, was wir dafür verdient haben, das ist der Tod. Das ist nicht populär, darüber zu sprechen. Das verdrängen wir selber gerne. Wir meinen, dass wir eigentlich ein gutes Leben führen werden, dass wir doch nicht so schlimm sind. Aber wenn wir in unsere Welt hineinblicken, ich glaube, dann sollte keiner von uns so ignorant sein, zu behaupten, dass wir Menschen nicht böse handeln würden. Dass es nicht unbedingt rund läuft, wie wir miteinander unterwegs sind. Und auch nicht, wie wir uns im Blick auf Gott und seine Schöpfung verhalten. Und wir könnten hier über irgendjemanden sprechen und überlegen, was der Schlimmes tut und woran die Sündhaftigkeit des Menschen deutlich wird. Aber ich glaube, das bringt uns nicht weiter, sondern wir müssen doch selber in unser Leben hineinschauen. Und wer ehrlich zu sich ist, der erkennt doch, dass er nicht fehlerfrei ist. Natürlich können wir immer sagen, so schlimm wie Judas bin ich nicht. Meinen besten Freund verraten, das tue ich nicht. Ihn dem Tod ausliefern und mir dafür noch die Taschen voll machen. Nein, ich werde immer Leute finden, die schlimmer sind als ich. Klar. Aber wir müssen uns doch einen Gefallen tun und einsehen, dass es eigentlich wenig Dinge gibt, die so dumm sind, wie sich selbst zu betrügen. Andere zu betrügen, das ist schon keine schlaue Sache, aber sich selbst zu betrügen, zu glauben, ohne Schuld und ohne Sünde gegenüber Gott zu sein, damit betrügst du dich nur selbst. Du schadest auch niemandem so sehr wie dir selbst, wenn du das meinst und so von dir denkst. Oder wenn du glaubst, dass du es selbst schaffen müsstest, ein Leben zu leben, das gut genug ist, um vor Gott zu bestehen, dann wirst du unter diesem Druck irgendwann zerbrechen. Aber das Angebot von Jesus ist, dass er sagt, du musst es gar nicht selber schaffen, sondern ich habe es geschafft, ich habe es vollbracht. Jede Schuld, jede Sünde in deinem Leben, all das, wofür wir den Tod verdient haben, es ist am Kreuz bereits beglichen, es ist vollbracht. Und dieses eine Wort, das ist vollbracht, Tetelestai, das wurde manchmal auf Rechnungen geschrieben, die beglichen wurden. Dass deutlich wurde, diese Rechnung ist bezahlt. Da war eine Schuld, du warst verschuldet, aber jemand anders hat deine Schuld beglichen, bezahlt. Und du selbst musst sie nicht selbst zurückzahlen, wieder gut machen. Und die brutale Wahrheit ist, egal wie viel Mühe wir uns als Menschen geben, wir könnten gar nicht unsere Schuld tilgen. Und die Einladung von Jesus lautet, ich habe es vollbracht. Schau ans Kreuz und erkenne, siehe und nehme an, dass du dort deine Vergebung empfängst. Es ist ein Geschenk, das haben wir gelesen, ein Geschenk der Gnade Gottes, dass Jesus deshalb sagen kann, es ist vollbracht, es ist bezahlt, die Schuld ist beglichen, es gibt keine Schulden mehr, die sich auf diesem Konto ansammeln und die ins Minus gehen, sondern das Kreuz zeigt, dass Jesus aus der Höchststrafe das größte Zeichen der Vergebung gemacht hat, indem die Schuld durch seinen Tod beglichen ist. Und das Dritte, was am Kreuz passiert, was Christus umgewandelt hat, ist, dass er aus einem Zeichen der Niederlage ein Zeichen des Sieges gemacht hat. Und nicht nur ein Zeichen, sondern eigentlich den Sieg selbst. Viele meinen, und Gertrud, du hast es ja aufgeführt, ne, dass Karfreitag dieser dunkle Tag ist, ne, dass es eine Niederlage ist. Und erst Ostersonntag, dann dreht sich der Spieß und es wandelt sich um in einen Sieg. Aber ich glaube, in diesem Denken verpassen wir eine tiefe Wahrheit, die in Karfreitag drinsteckt. Karfreitag heißt im Deutschen, abgeleitet vom Wort Kare, Leid und Mühe, es ist der Leidensfreitag. Aber das findet ihr in keiner einzigen Bibelübersetzung. Da wird dieser Tag nicht so beschrieben. Und andere Sprachen machen das deutlich, wenn sie im Englischen zum Beispiel vom Good Friday reden, vom guten Freitag. Und ja, natürlich, der Karfreitag beinhaltet Schmerz und Leid, eine Betroffenheit über das, was Jesus für uns auf sich nehmen musste. Aber das ist nicht alles. Und so möchte ich die Perspektive öffnen und zu bedenken geben, dass Jesus sagt, es ist nicht ein Tag der Niederlage, sondern es ist der Tag, an dem er sagt, es ist vollbracht, es ist geschafft. Der Sieg ist schon am Kreuz errungen, auch wenn die Auferstehung noch aussteht. Auch wenn alle um Jesus herum dachten, er ist gescheitert, er hat verloren, es ist eine leidvolle Niederlage. Aber die Realität, die für viele erst an Ostersonntag sichtbar wird, die ist für Gott schon an Karfreitag real. Gott hat gesiegt, auch wenn es anders aussieht. Das fordert uns heraus. Tim Keller hat es mal so beschrieben, das Kreuz ist der Ort, wo die Liebe Gottes und die Macht des Bösen aufeinander prallen. Das ist das Kreuz, der Ort, wo beides aufeinanderprallt. Aber das Kreuz ist der Ort, an dem die Liebe Gottes triumphiert. Weil deutlich wird, dass Gott seinen Sohn an diese Stelle hinsetzt. Und sein Sohn ist der Machtvolle, der sich dem Kampf stellt, der ins Totenreich hinabsteigt und dort den Sieg über den Satan erringen wird. Das beginnt an Karfreitag. Der Sieg beginnt am Kreuz. Schon an Karfreitag haben wir einen Gott, der in all dem Schmerz mit dem Ausspruch, es ist vollbracht, triumphiert und wo deutlich wird, nein, er hat nicht verloren. Es ist keine Niederlage, keine Endstation, keine Ausweglosigkeit, sondern da, wo wir als Menschen die Niederlage, Schmerz und Leid sehen, da beginnt für Gott der Sieg. Und das ist spannend, dass es einige einzelne Menschen gibt, die dort am Kreuz schon begannen haben, es zu erahnen und zu erkennen. Es ist der Verbrecher neben Jesus. Nicht der, der über ihn spottet, sondern der andere. Während Jesus und er selbst am Kreuz hängen, weil er zu Recht verurteilt ist, da schaut dieser Mann auf Jesus und er erkennt, dieser Jesus, das ist nicht einfach so ein Verbrecher wie wir. Und dann bringt er den Satz über seine Lippen, dass er sagt, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das sagt keiner, der glaubt, hier ist Ende, aus, vorbei. Sondern das sagt jemand, der begreift, dass dieser Mann am Kreuz, der von Pilatus als König der Juden betitelte, dass dieser Mann tatsächlich noch eine Königsherrschaft aufbaut. Dass er doch der Sieger ist, auch wenn es am Kreuz so anders aussieht. Und wir lesen vom römischen Hauptmann, der beim Foltern und Verspotten dabei war, aber der dann irgendwann im Laufe der ganzen Ereignisse zu der Überzeugung gelangt, wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn. Und das ist doch Glauben. An Ostersonntag nach Jesu Auferstehung, da fangen viele Menschen an Jesus zu glauben, weil sie es sahen, weil sie ihm begegnet sind, weil sie es mit eigenen Augen erfahren haben. Aber die Bibel, die definiert Glauben als ein Vertrauen in das, was man hofft und das Gewisssein dessen, was man nicht sieht. Und der Verbrecher und der Hauptmann, sie fangen an, die Realität Gottes zu begreifen, obwohl alle Umstände noch nicht danach ausgesehen haben. Jesus sieht nicht aus wie ein Sieger oder König, nicht wie Gottes Sohn, wenn er am Kreuz stirbt, sondern er sieht aus wie ein Verbrecher, ein Hochstapler, der versagt hat und gescheitert ist. Das ist ja die menschliche Perspektive darauf. Das ist, was wir mit unseren eigenen Augen sehen oder nachvollziehen würden. Aber der Verbrecher und der Hauptmann, sie beginnen, eine andere Realität zu begreifen, die mit menschlichen Augen nicht zu erkennen ist. Sie verstehen, dass das hier wirklich Gottes Sohn ist, dass er gesiegt hat, dass er eine Ewigkeit vor sich hat. Auch wenn oder gerade weil er am Kreuz stirbt. Und das ist die Einladung an Karfreitag. Vielleicht gleicht dein Leben, vielleicht gleicht dein Alltag momentan eher einem Karfreitag als einem Ostersonntag. Vielleicht bist du gerade weniger in der Stimmung, um zu jubeln. Vielleicht ist dein Leben weniger glänzend und schön, als du es dir wünschst, sondern du bist gerade mit den Schattenseiten des Lebens konfrontiert. Mit Enttäuschung, mit Schmerz, mit Ungerechtigkeit, Ablehnung oder Scham. Aber mich bewegt es zutiefst, dass Jesus mitten in dieses Leiden, mitten in diesen Schmerz, mitten in diese scheinbare Niederlage diese Worte hineinspricht. Es ist vollbracht. Am Karfreitag. In der Leidenszeit. Es ist eine Zusage, die auch uns gilt. Auch wenn ich deine Situation nicht kenne, aber ich lade dazu ein, hör auf diese Worte Jesu, dass Gott auch heute in deinen ganz persönlichen Karfreitag, vielleicht auch in die Karphase deines Lebens hineinspricht, es ist vollbracht. Und das bedeutet nicht, dass alle Schmerzen und Probleme weg sind. Nein, auch der Verbrecher am Kreuz blieb hängen und stirbt. Nicht alle seine Probleme wurden gelöst, nicht alle seine Fehler wurden umgekehrt und als ungeschehen gemacht. Aber das Größte ist, es ist vollbracht. Das ewige Problem wurde gelöst. Karfreitag ist eine Einladung, die Einladung, den Liebesbeweis Gottes neu zu erkennen. Vielleicht fragst du dich, ob Gott dich liebt. Und dann lädt der Karfreitag ein, schau ans Kreuz und sieh, was Jesus für dich getan hat. Dass er aus Liebe für dich sein Leben gelassen hat. Vielleicht fragst du dich, ob Gott dir vergibt oder ob die Leidensphase deines Lebens, ob deine Karphase, dein Karfreitag eine Strafe Gottes für dich ist. Dann schau ans Kreuz und sieh, dass Jesus für deine Schuld gestorben ist, dass dir vergeben ist, wenn du an ihn glaubst und du dieses Geschenk annimmst. Deine Schuld ist beglichen, bezahlt mit Jesu Blut und Gott liebt dich. Er hat seinen Sohn für dich und für deine Schuld büßen lassen. Vielleicht fällt es uns schwer, das zu glauben, das anzunehmen, dass Jesus das wirklich geschafft hat. Dass ich es einfach so annehmen kann, dass es wirklich ein Geschenk ist. Dass ich nichts dafür tun kann, dass ich es mir nicht selbst erarbeiten muss, sondern dass Jesus am Kreuz alles getan hat, dass er den Sieg errungen hat. Vielleicht hast du dein Leben in letzter Zeit mehr selbst in die Hand genommen. Mit Judas würdest du dich nicht identifizieren wollen, aber du kannst diese Enttäuschung über Gott nachvollziehen, weil Gott eben nicht so handelt, wie du es erwartest oder erhofft hast. Und ja, Gott ist nicht immer zu verstehen. Seine Realität übersteigt unser Denken und Verstehen. Wir verstehen Gott nicht immer. Und vielleicht versuchen wir daher, immer wieder an manchen Stellen des Lebens unser Leben selbst in die Hand nehmen zu wollen. Aus eigener Kraft leben und auch vor Gott genügen zu wollen. Dinge auf unsere Weise lösen zu wollen und Gott außen vor zu lassen. Es sich selbst oder anderen beweisen zu wollen. Aber Karfreitag ist eine Einladung, das Geschenk, das Jesus am Kreuz von Golgatha für uns erbracht hat, es anzunehmen. Seine Liebe neu anzunehmen und das Geschenk der Vergebung für alle meine Taten, für alle meine schlechten Gedanken, Worte und Verhaltensweisen. Mit dem, was dich von Gott trennt, diese Last am Kreuz loszulassen und es ihm zu bringen, dazu sind wir eingeladen. Zu wissen, es gibt nichts, was Gott am Kreuz nicht bereits vergeben hat, weil Jesus am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Karfreitag nicht ein Tag der tiefsten oder alleinigen Trauer, nicht ein Tag des Zerbruchs und des Elends, sondern Karfreitag auch ein Feiertag, an dem wir schon Hoffnung schöpfen dürfen, weil Jesus sich am Kreuz hingegeben hat aus lauter Liebe für die Vergebung und weil Karfreitag auch schon der erste Schritt des Sieges Gottes ist. Und wir dankbar sein dürfen. Das wünsche ich uns, dass wir an Karfreitag diese Hoffnung haben dürfen, Kraft und Freude darin finden, in dem, was Jesus für uns getan hat. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir blicken auf das Kreuz und wir können immer wieder nur darüber staunen, was du getan hast. Wir können es nicht verstehen, wir können es nicht nachvollziehen, weil wir selbst so herausgefordert sind, wie wir unser Leben auch führen. Dass es uns schwerfällt, uns selbst für andere aufzugeben, hinzugeben, zu dienen, zurückzustecken, Schmerz und Leid auf sich zu nehmen. Aber Herr Jesus Christus, du bist den Weg ans Kreuz gegangen und es ist einmalig, was du vollbracht hast, was du getan hast. Und wir danken dir, dass wir ans Kreuz schauen dürfen und dass dort die unsichtbare Liebe Gottes sichtbar wird. Dass wir wissen dürfen, wie gut du es mit uns meinst und dass wir uns darüber freuen und darüber danken können, dass wir Karfreitag haben. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass wir immer wieder erkennen und voll Freude auch darüber erfüllt sind, dass du uns beistehst in den Karphasen unseres Lebens, dass du mitgehst, dass du den Sieg davongetragen hast, an dem wir uns klammern dürfen. Die Hoffnung des ewigen Lebens, die Ostern mit sich bringt, die steht an Karfreitag noch aus. Aber im Blick auf dich und dein Leben dürfen wir uns darin jetzt schon festmachen und dankbar sein, Herr, über deine Möglichkeiten, deine Macht, ganz besonders über deine Liebe und die Vergebung unserer Schuld. Amen.